Hörsaal. 15 Minuten Forschung.
Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Wissenschaftspodcasts Hörsaal 15 Minuten Forschung. Mein Name ist Gerhild Leliak, ich bin Pressereferentin an der Uni Graz und heute habe ich einen Gast bei mir, Dimitri Smirnov. Hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass du heute da bist. Die GEBI-Fakultät hat ja Preise vergeben für besonders gute Masterarbeiten, Dissertationen, also Abschlussarbeiten. Und du hast einen Preis erhalten für deine Dissertation, die da heißt, ich lese mal kurz den Titel vor, Auditory Violence, Literary Sounds in Postcolonial Prose Fiction. Was genau gehörte oder hörbare Gewalt ist, darüber werden wir sprechen. Würde dich aber bitten, dich davor kurz vorzustellen.
Sehr gern. Zuerst auch vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich voll, ein bisschen über die Dissertation wieder reden zu dürfen. Mein Name ist Dimitri Smirnov, das wissen wir schon. Ich war 2016 bis 2019 in Graz und war da tätig als Universitätsassistent am Zentrum für Kulturwissenschaften. Dort habe ich die Dissertation auch geschrieben, habe dann das Doktorat abgeschlossen Ende 2020. Und seitdem schnuppere ich jetzt ein bisschen in andere Bereiche rein. Dort beschäftigt mich Gewalt zwar auch, aber auf einer anderen Ebene. Also ich bin jetzt momentan im Bereich der psychosozialen Männerarbeit tätig und auch seit neuestem an der Schnittstelle zwischen Videospielen und psychischer Gesundheit. Also das ist momentan aktuell bei mir. Ja.
Du hast dich in deiner Dissertation mit Auditory Violence beschäftigt. Als erstes musst du mal erklären, was verstehst du darunter? Was ist damit gemeint?
Das hat ja mal zwei Seiten. Also ich gehe vielleicht auf beide einzeln ein. Also zum einen, dass das Auditory, das Hörbare, und das andere ist die Violence, die Gewalt. Und mit dem Hörbaren oder mit Sounds, da verstehe ich schon etwas sehr Spezifisches drunter. Also es, in der Dissertation waren für mich stille Klänge tatsächlich relevant. Unter anderem deswegen, weil mich interessiert hat, was durch diesen Wechsel passiert. Also zwischen dem Hörbaren ins Schriftliche, was entsteht dann Neues? Und welche Möglichkeiten stehen der Literatur auch zur Verfügung, so etwas wie Gewalt spürbar oder wahrnehmbar zu machen? Aber dezidiert auch nicht in dem Sinn hörbar, sondern der Fokus war bei mir eher auf der Imagination. Also die Vorstellung, das Vorstellungsvermögen eigentlich, das wird ausgelöst durch literarische Klänge. Und das kann sich eben ganz unterschiedlich äußern. Das können Beschreibungen sein von Klängen, das können auch Onomatopoeia sein, also Lautmalerei, aber auch sowas wie Dialoge zwischen Charakteren, das ist ja auch etwas Hörbares. Und solche literarischen Klänge untersuche ich dann nach literaturwissenschaftlichen Kriterien. Prinzipiell sind das aber alle Phänomene, die im Alltag auditiv wahrgenommen werden, beim Lesen aber visuell. Und genau, also dieser Wechsel. Um den geht's mir. Mhm. Und bei der Gewalt muss ich auch differenzieren, weil da geht's um unterschiedliche Formen von Gewalt. Also Gewalt ist für mich eine Analysekategorie, um eine Reihe von politischen Phänomenen im Grunde beschreiben zu können. Also mir geht es zwar auch um die Ausübung von direkter oder körperlicher Kraft, die Menschen verletzen oder töten kann, aber auch um etwas abstraktere oder subtilere Erscheinungen. Also ich spreche da von so etwas wie Herrschaft oder Unterdrückung, aber auch Widerstand. Und diese Phänomene fallen für mich auch unter so etwas wie Gewalt dann. Und ich differenziere deshalb zwischen eben interpersonaler Gewalt, da fällt physische Gewalt drunter, aber auch psychische Gewalt, dann strukturelle Gewalt und auch epistemische Gewalt. Epistemische Gewalt ist im Grunde alles, was auf das Wissen oder auf die Erkenntnis bezogen ist. Und das kommt zum Tragen unter anderem bei der Anerkennung oder eben nicht Anerkennung anderer. Eine These, warum die zwei Begriffe für mich relevant sind, ist eben, dass ich meine, dass in postkolonialer Literatur diese Kopplung von Klang und Gewalt eben verstärkt auftritt.
Das wäre so die nächste Frage gewesen. Jetzt hast du die beiden Begriffe erklärt, aber der Untertitel zur Dissertation deutet ja auch darauf hin, dass du dir diese beiden Phänomene in einer speziellen Zeit angeschaut hast, und zwar in der Zeit des Postkolonialismus oder besser gesagt in Literatur, die sich mit dieser Zeit beschäftigt oder in dieser Zeit spielt. Warum denn? Mir ist schon klar, Kolonialismus ist natürlich eine sehr gewaltgeprägte Zeit, aber auch danach, also es geht ja um die postkoloniale Zeit, haben wir hier auch noch Gewalt?
Postkolonialismus ist für mich deswegen interessant, weil das ja eine sehr vielfältige Erscheinung ist, die ganz unterschiedlich ausgeformt ist, je nach Zeit. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten, politische Gemeinsamkeiten, historische Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen kolonialen oder postkolonialen Systemen. Und da gibt es im Postkolonialismus oder auch in den Postcolonial Studies auch so ein Verständnis dafür, dass Gewalt nicht als körperliche Gewalt unbedingt anfängt, sondern davor schon im Denken zum Beispiel. Und ich sag mal, der Zeitraum ist grob das 20. Jahrhundert, also zumindest beim Korpus, was ich untersuche. Das geht aber in den Texten zum Teil wirklich zurück auf das Jahrhundert davor oder viele, viele Jahrhunderte davor, vor das 20. Jahrhundert. Da ist ja auch wichtig, dass Postkolonialismus ja nicht unbedingt immer nur chronologisch gemeint ist. Also da geht es ja nicht nur um die Zeit nach dem Kolonialismus, zum Teil kann sich das so unterscheiden, sondern es geht um eine bestimmte Bewegung, es geht um eine Infragestellung von Denk- und Handlungskonstrukten oder Strukturen, die kolonial geprägt sind, die aber chronologisch ganz unterschiedlich verlaufen können. Dementsprechend bei den Romanen, die ich analysiert habe, sind das auch unterschiedliche Momente in dieser Bewegung. Also das kann während des Kolonialismus sein, kann aber auch danach sein. Mir war es da auch wichtig, verschiedene Regionen mit einzubeziehen und auch verschiedene Sprachen, weil Postkolonialismus sowas Vielfältiges ist. Und auch da einen Einblick in diese Vielfältigkeit zu geben. Konkret habe ich das exemplarisch gemacht anhand von Südafrika, Haiti, der Karibik und damit einhergehend auch England und was wir heute als Kasachstan oder Kirgisistan kennen. Also damals im Roman noch in der Sowjetunion und damit zusammenhängend die Sprachen Englisch, Französisch, Russisch.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Mhm. Jetzt hast du wirklich viel abgesteckt, was den Rahmen betrifft. Mhm. Aber ich glaube, es ist Zeit für ein Beispiel.
Ja.
Also ich glaube, wir alle, oder ich auf jeden Fall, brauchen jetzt mal ein Beispiel. Wie, in welchem Roman zum Beispiel, treffen wir Auditory Violence? Und wie macht sich diese bemerkbar?
Ich fange mal an mit Jean Rhys. Bei ihr wird Klang im Roman, das ist Voyage in the Dark, schon, ich würde sagen, intersektional verhandelt, also entlang verschiedener Identitätskategorien wie Race, Class und Gender. Was ich sehr spannend finde, ist jetzt eher so ein Beispiel in Richtung Race oder Rassismus auch. Da gibt es bei der Protagonistin, das ist die Anna, die mit ihrer Stiefmutter zu tun hat. Und sie wird von dieser Stiefmutter immer wieder damit konfrontiert, dass sie unter Anführungszeichen keinen reinen weißen Familienhintergrund hat. Und das manifestiert sich in dem Roman vor allem dadurch, dass die Stiefmutter meint, in ihrer Stimme, also das sind nicht nur sprachliche Aussagen, aber vor allem wie ihre Stimme klingt, meint sie so vermeintlich in Anführungszeichen schwarze Eigenschaften erkennen zu können, die sie auch sehr stark kritisiert. Und das ist eben so ein klares Beispiel für epistemische Gewalt, würde ich sagen, weil da geht es ganz stark und deutlich darum, dass Annas Person nicht anerkannt wird als das, was sie ist. Und es kommen diese ganz stark rassistisch gefärbten Motive in der Stiefmutter durch. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre J.M. Coetzee, der ein südafrikanischer Autor ist. Und bei ihm ist ganz interessant, weil er in vielen seiner Texte eigentlich den Anspruch hat, Gewalt als solche nicht direkt zu zeigen, um so eine Art von Voyeurismus zu vermeiden. Und da gibt es eine ganz spannende Szene in dem Roman Waiting for the Barbarians. Da kommt es zu einer Folterszene und der Erzähler in dem Roman ist aber nicht unmittelbar anwesend bei dieser Folterszene. Und der einzige Zugang auch für den Leser und für die Leserin, etwas von dieser Folter mitzubekommen, ist tatsächlich das Auditive. Das heißt, nur durch die Geräusche, die in dem Roman dargestellt oder inszeniert werden, können wir überhaupt verstehen, dass da gerade eine Folter stattfindet. Also das ist ganz klar physische Gewalt und der Erzähler schildert diese Geräusche, sagt aber gleichzeitig, er habe diese Geräusche gar nicht mitbekommen. Und das ist so ein ganz, ganz spannender Widerspruch, wo ich finde, dass diese Geräusche oder die Klänge gleichzeitig anwesend und aber auch abwesend sind. Das können wir uns in unserer alltäglichen Hörerfahrung gar nicht so vorstellen, aber in der Literatur wird das möglich. Dann beim dritten Beispiel vielleicht Chingis Aitmatov, das war ein kirgisischer Autor, der in einer ganz prekären Situation in der Sowjetunion geschrieben hat und in diesem Roman mit dem Titel Dolche Vierka Dlizadzien, das heißt übersetzt so viel wie Der Tag dauert länger als ein Jahrhundert, ist eine Kritik an der Sowjetunion bemerkbar. Und wie er das macht, ist eben auch ganz stark über das Auditive, über Sounds, über Klänge. die Eisenbahn ist ein ganz, ganz wichtiges Element in dem Roman. Und die Eisenbahn, das ist wichtig zu wissen, ist in Zentralasien, wo der Roman spielt, schon seit dem Zarenreich ein imperialistisches Werkzeug und hat diesen Charakter dann in der Sowjetunion beibehalten. Und was in dem Roman dann passiert ist, dass der Zug als etwas Bedrohliches dargestellt wird, aber hauptsächlich darüber, wie die Geräusche, die dieser Zug verursacht, dargestellt wird. Und dadurch wird das überhaupt als so ein bedrohliches, verstörendes Element im Roman bemerkbar. Und diese Art Darstellung oder Inszenierung spiegelt dann die strukturelle Gewalt wieder, mit der die indigene Bevölkerung in dem Roman zu kämpfen hat und wie sie unterdrückt wird im Rahmen dieses sowjetischen Regimes. Und abschließend der haitische Autor Franck Etienne mit dem Roman Les Affres d'un défi hat einen ganz, ganz anderen Zugang als Couture. Der schildert Gewalt sehr explizit, hat eine sehr bildliche Schreibweise. Und das geht dann so weit, dass wenn er über Klänge schreibt, können die Klänge selbst Gewalt erfahren. Auch etwas sehr, sehr Literaturspezifisches, würde ich sagen. Also da geht es dann darum, dass die mündliche Rede dann Feuer fängt und zu Asche wird oder selbst auch dann so eine spitze Waffe wird. Und durch diese Form der Gewalt wird dann darauf Bezug genommen, wie so ein diktatorischer Autokrat in dem Roman seine Politik macht und die Bevölkerung eines vermeintlich fiktionalen Landes unterdrückt, wobei die Bezüge zu Haiti unter anderem durch die Voodoo-Religion sehr stark gegeben ist. Also das wären so vier Beispiele, die ich herausgreifen würde.
Genau. Sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt gern dich auch noch fragen wollen, warum du dieses Thema gewählt hast, warum das für dich wichtig war.
Im Rahmen der Literatur finde ich es sehr interessant zu sehen, was für ein kreatives Potenzial Literatur eigentlich hat. Also wie Literatur auf Gewalt aufmerksam macht und wie Literatur sich auch klanglicher Phänomene bedient, um Gewalt aufzuzeigen. Nämlich auch über so etwas wie Stille. Stille ist ja auch eigentlich ein klangliches Phänomen, also als Abwesenheit. Also wie damit in Literatur umgegangen wird, das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt. Diese Texte, die ich auch analysiert habe, die problematisieren so Verschränkungen von Klangkultur, imperialen Ordnungen, von dem kolonialen Erbe auch ganz stark, indem sie diese literarischen Klänge darstellen und inszenieren. Da finde ich es eben wichtig, die Postcolonial Studies oder auch die Literaturwissenschaft, um so einen Fokus zu erweitern. Und prinzipiell, was mich auch über die Grenzen meiner Disziplin interessiert hat, ist schon auch, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir Klänge nicht nur als sinnliche Reize verstehen, sondern dass das auch soziale, politische Phänomene sind, die aufgeladen sind mit Bedeutung und dass ich unsere Hörwahrnehmung in diesem Hinblick auch in den Vordergrund drücke. Ich mache das vielleicht auch, wenn wir noch die Zeit haben, vielleicht an ein, zwei Beispielen fest. Das zieht sich nämlich wirklich bis heute aktuell hin. Also wir hatten jetzt auch während der Pandemie so Kampagnen von der österreichischen Polizei zum Beispiel, die durch die Straßen mit Polizeiwegen gefahren sind und ein Lied abgespielt haben. Also I am from Austria nehme ich, was ja auch, also da können wir sicher auch noch einen Podcast füllen damit. Und die patriotischen Gehalte, die dort enthalten sind. Und das hat ganz stark funktioniert über unsere Hörwahrnehmung. Das heißt, da wieder ein Verständnis zu bekommen, finde ich sehr wichtig. Oder auch, um den Ort zu wechseln und auch wieder vielleicht den Fakt des Rassismus auch wieder mit reinzubringen, die Tötung von George Floyd in den USA, wie das verarbeitet wurde, wie die Black Lives Matter Bewegung danach sich gestaltet hat, war ganz, ganz stark klanglich eigentlich gestaltet. Auch die Videos, die wir gesehen oder viel eher gehört haben, also dieses I can't breathe. Also das ist einfach genuin so eine klangliche Erscheinung, die uns zeigt, wie wir uns mit Hilfe von Klängen, auch außermusikalischen Klängen eigentlich orientieren. Also, dass wir uns ausdrücken können mit Hilfe von Klängen, dass wir uns mitteilen. Und ich würde sagen, also dieser Komplex an Literatur, Klang, Gewalt, Postkolonialismus und alles, was dazugehört, das ist so ein Grund, warum ich mich für dieses Thema entschieden habe.
Also ich verstehe absolut, warum du dich dafür interessierst und es ist auch ganz, ganz wichtig, die Forschung dazu zu machen. Aber was können wir alle davon lernen? Von dieser Dissertation zum Beispiel oder von den anderen Arbeiten in diesem Bereich, was nehmen wir alle davon mit?
Also ich würde sagen, dieser letzte Teil vorher, den ich schon ein bisschen angeteased habe, dass wir Klänge nicht nur als diese Wahrnehmungsfakten, sage ich mal, wahrnehmen, sondern auch als etwas Formbares, wo wir auch eine Sensibilität entwickeln können, wie wir Klänge wahrnehmen. Das leistet nämlich Literatur meines Erachtens auch, indem sie den Fokus legt auf bestimmte klangliche Erscheinungen und auch diese Kopplung mit Gewalt. Also, dass wir wirklich auch ein Verständnis für Gewalt bekommen, dass Gewalt im Kleinen anfängt, sage ich mal, durch ganz subtile Erscheinungen, die auch eben klanglich sein können, wo wir nicht intuitiv dran denken können, oh, da geht's um Gewalt. Aber dass wir nachvollziehen können, dass das auch politische Strukturen zum Beispiel etwas Gewaltvolles an sich haben können, die für andere Formen von Gewalt wieder die Möglichkeit schaffen, dass wir also da eine gewisse Sensibilität entwickeln. Ja.
Also genau hinschauen und genau hinhören.
Sehr schön zusammengefasst. So besser hätte ich es nicht sagen können.
Dann danke ich dir vielmals für dieses interessante Gespräch und für deine Zeit.
Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und das Interview.
Wenn es noch Fragen gibt von Ihrer Seite zu Gewalt, gehörte Gewalt in der Literatur, dann schreiben Sie diese Fragen bitte an unsere Abteilungsadresse communication@uni-graz.at. Wir sammeln diese Fragen und würden sie dann zur Beantwortung weiterleiten und auch alle anderen Fragen, die Sie gerne mal mit einem Forscher, einer Forscherin von unserer Universität besprechen wollen würden, schicken Sie bitte an communication@uni-graz.at. Wir freuen uns über alle Anregungen, über Feedback und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder im Hörsaal hören.
Hörsaal. 15 Minuten Forschung.